Please welcome
Jackie und Wietrich. Die Morgenshow für alle, die nicht gerne früh aufstehen.
Die erste Ausgabe im neuen Jahr, und da darf man noch sagen, ein gutes Neues, all denen, die uns zuhören. Aber auch dir, Dani,
ja,
ganz ein gutes neues Jahr.
Ein gutes neues. Und übrigens, Jubiläumsausgabe, Podcast Nummer 46, vor einem Jahr haben wir zusammen angefangen.
Du
haben wir
uns das erste Mal gehabt.
Ja, ich bin der, der zählt. Seit einem Jahr machen wir jetzt den Podcast und sind auf gutem Weg, das letzte Grundstadion zu füllen. Irgendwann dann. Zuerst vielleicht mal eine Bar, dann ein Restaurant, dann vielleicht ein Saal, dann die obere Mühle, dann Kaufleute, Volkshaus, Hallenstadion und Letzigrund.
Das ist ein riesen Trend, dass die Podcaster da auch irgendwelche Veranstaltungen machen, im Kaufleuten oder im Volkshaus oder wo immer.
Aber Podcasts sind beliebt. Schön. Das ist ja einerseits ein schönes Kopfkino, weil wenn man die auch live erleben möchte, wieso nicht? Aber andererseits, das ist ja die Stärke von Podcasts. Sie sind wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo im Fitnessstudio.
Und uns muss man nicht
oder
sehen.
Oder am Joggen.
Uns
im
muss
Auto.
Man definitiv nicht sehen.
In der Küche.
Ist das neue Jahr für dich auch so ein bisschen eine Zäsur, dass du sagst, hey, am 31. jetzt geht es ins neue Jahr, jetzt wird vieles anders, jetzt mache ich das oder jenes mache ich nicht und jetzt bewusster und freundlicher.
Ich verwünsche mich bei diesen Gedanken, die Vorsätze, die Obligaten, wie du sagst, und man blickt dann wie, oder fragt sich dann, wie wird es 2024? Kann einem ein bisschen melancholisch stimmen oder auch irgendwie optimistisch. Ich habe es aber jetzt so genommen, dass ich sage, eigentlich ist es nur ein Tag, wie jeder andere. Und also irgendwann hat man einfach mal ein Datum festgelegt. Es ist einfach Ende Jahr, ist gut für Buchhaltung und so weiter. Aber auch für die persönliche, wie soll ich sagen, für die philosophische Buchhaltung in unserem Kopf. Aber ich wäre ja auch wieder vor Mitternacht ins Bett, wenn der Sohn mal nicht länger wach bleiben wollte. Weil ich finde, das ist eben auch noch das Stück Freiheit, zu sagen, nein, ohne mich, ich muss das nicht haben. Klar, wir verwachen alle an Mitternacht, weil es wieder klopft und tätscht. Aber ich wäre wahrscheinlich am 11 ist schon ins Bett, wie ist es
ja, ich bin nicht, ich bin auch jetzt auch nicht der, der das Silvester dermaßen zelebriert. Irgendwie ist ja das auch so ein etwas, wo einem mitgegeben wird, sozial. Entweder ist man ein Silvester-Typ oder nicht. Ich bin sehr weniger. Ich arbeite so knapp bis nach Mitternacht.
Und trotzdem schauen wir dann immer wieder, lassen wir da den Silvesterstadl laufen, oder? Mit der Francine Jordi oder ich weiß nicht, wie der andere heisst und so.
Das schaust du?
Ja, aber einfach weil sie so fremde, wie soll ich es Effekt auslöst bei mir. Und ich frage mich dann nochmal schon, einerseits wäre es ja, oder sind ja so Schlager- oder so Volksmusik-Events wären ja eigentlich noch geil, wenn es live wäre. Aber wenn dann natürlich irgendwie irgendwelche Susi Quattros oder so kommen und ihre Lieder Playback-billig präsentieren, frage ich mich, ist es nicht anders möglich, so eine Show live können zu präsentieren? Doch, der ESC beweist das ja. Aber eben, es ist auch ein bisschen
größere Kiste. Aufwendig. Ja. Und all die Leute zusammenbringen, im Juli aufzeichnen, im Silvester bringen, ist wahrscheinlich ein
Aber Francine Jordi macht das jetzt schon seit ein paar Jahren. Hat sie eigentlich, ich meine, ich habe das zu Zeiten von Andy Borg. Hoffentlich liege ich da nicht falsch. Der Altmeister Andy Borg geschaut und immer so lustig gefunden, wenn er durch die Reihen gelaufen ist, durch das schon ziemlich angetrunkene Publikum. Und das hat nochmal müssen auf die Seite schupfen.
Das Publikum wird gefügig
oder weißt, vom Kamerateam hat müssen wie freiputzt werden. Weißt? Also das ist so lustig gewesen. Also von dem her ist das immer so ein bisschen nebenbei gelaufen. Aber wir haben einen Pokerabend gemacht.
Gemütlich, sehr gut. Mit richtig Geld.
Ja, und einfach mit unseren Chips, ohne dass wir irgendetwas hineingelegt haben mit Chips. Und als Nacht hat es bei uns ein Fondue gegeben. Und nein, Marc, ich weiss, was du fragen wolltest, kein Gerber.
Sehr gut.
Mathieu.
Also in dem Sinn.
Sag noch schnell, was hat es bei dir gegeben? Was musst du schon sagen?
Irgendetwas vom Grill. Ich weiss, das passiert jetzt nicht. Es hat wirklich italienische Würste vom Grill gegeben.
Also Speisen vor Ort.
Lokale Speisen, genau vor Ort.
Trigger of the Week.
Hey, willst du anfangen? Ich starte wieder, wie ich ein Jahr aufgehört habe, wutbürgermässig. Darum fang du lieber zuerst an.
Ich bin eher friedlich unterwegs und ich knüpfe gerade dort an beim Essen, wo wir jetzt gerade aufgehört haben vorher. Ich war eben in Italien über die Festtage. Aus familiären Gründen dort. Ein grosser Teil der Familie, der dort lebt, im Veneto, in einer Gegend, die nicht so vom Tourismus überlaufen ist. Bassano del Garrappa kennt man vielleicht etwas, ist so eher richtig Gebirge zwischen Po-Ebene und Gebirge dort, Vicenza, Marostica, wunderschöne Gegend, aber eben, wie gesagt, nicht überlaufen. Und was mir in diesen zwei Wochen wieder mal ist aufgefallen, wie man Essen auch noch zelebrieren kann. Logisch weiss man, italienische Küche ist hervorragend.
Ist wahrscheinlich die beste Küche.
Aber es gehört mehr dazu. Wenn man so unser Essverhalten ein bisschen beobachtet, wer isst noch zusammen zur Nacht zum Beispiel? Wer isst noch zusammen zum Mittag? Da kommen ja die Familienmitglieder so je nach Lust und Laune an den Tisch und nehmen da irgendetwas. Was isst man? Wie geht das ganze Kochen vonstatten? Und so? Und das ist die ganze Philosophie, die ich irgendwie finde, die hat einen tieferen Sinn. Es ist so etwas fast Zen-mässiges. Also das fällt ja damit an, dass viele Einfamilienhäuschen so quasi wie einen Raum haben, so einen Keller, einen eingerichteten Keller für Gesellschaften. Also für das, wenn du die Familie und die Freunde zusammen isst, dass du das nicht in der Küche machst oder im Esszimmer, sondern du machst das in diesem speziellen Raum. Und in diesem speziellen Raum hat es natürlich eine Schmine. Aha. Nicht irgendeine Schwedenofen, sondern eine Schmine. Es hat eigentlich komplett eingerichtete Küche mit Geschirr und allem. Und es hat vor allem einen wahnsinnig langen Tisch, die Tavolata. Und dort trifft man sich dann. Und die, die kochen, sie halt in Italien jetzt dort meistens Frauen, die das aber auf höchstem Niveau im Griff haben, die sind natürlich auch bei der Gesellschaft. Also es wird gekocht, getrunken, geredet und gegessen. In einem. Dann kommt dazu, dass die Qualität des Essen, dass denen wahnsinnig wichtig ist, dass die Qualität gut ist. Also dort ist selbstverständlich, ich kann nicht verstehen, wie man irgendwie im Winter Tomaten essen kann. So. Also das ist wirklich saisonal, absolut lokal, vieles aus dem eigenen Garten, man zum Teil irgendwie hat eingefroren und so. Oder wo man selber ist sammeln, Pilze oder irgendwelche Kräuter, wo die also wirklich sehr nah an der Natur, sehr nah an der Saison, an der Lokalität und völlig selbstverständlich. Völlig also. Selbstverständlich. Und das Ganze gibt irgendwie eben die gesunde Küche, weil sie sehr viel mit Sozialem zusammenhängt. Und das ist mir aufgefallen. Für mich natürlich völlig ungewohnt, am Mittag anfangen essen und um 5 Uhr am Abend sitze ich gleich immer noch irgendwie an dem Tisch. Aber es ist halt so, der Samstag, der Sonntag, die 4 Tage, die werden dann so zelebriert.
Also ich merke eben, wie du sagst, man isst nicht in Italien, man zelebriert.
Man zelebriert.
Das ist eben schon geil.
Es hat manchmal schon etwas Nerviges, weil es so eine Wichtigkeit... Es nimmt einfach so eine Wichtigkeit ein. Es ist ganz wichtig, ein Restaurant dort, wo einer etwas falsch macht, einer etwas Unfrisches serviert, ist tot. Das spricht sich so schnell um, da geht niemand mehr her. Und so ist das mit dem Essen. Jeder hat seine Spezialität, aber es ist immer wichtig frisch. Es ist immer wichtig unbehandelt. Ganz wichtig. Und auch der Wein. Du hast nicht die Sulfat-Wein wie wir, wo du setzt mit Sulfat, dass sie länger haltbar sind, sondern das ist halt der relativ junge Wein, so der Vino della Casa, der auf den Tisch kommt, wo halt in einem Jahr muss der getrunken werden. Aber es passt halt und es ist wahrscheinlich eben auch gesünger. Und das merkst du in der ganzen Lebensphilosophie. In Italien ist vieles nicht gut, da läuft vieles schräg und schwierig nachvollziehbar. Aber die Essenskultur kann ich mir gut nachvollziehen, warum das die Leute in gewissen Teilen von Italien, den sogenannten Blue Zones, Sardinien und so, sehr alt werden.
Und ich merke, du solltest auch in Italien kein Einzelgänger sein, sonst leidest du nicht. Also wenn ja alles stattfindet mit der Grossfamilie und vielleicht sogar Nachbarn.
Nachbarn sind vielfach auch verwandt. Also,
ach gut,
Die bauen zum Teil zusammen Häuser. Das ist natürlich auch immer alles ein bisschen Geldfrage. Also eben so das Auswärtsessen ist dort eher ein schwieriges Thema, weil natürlich das Geld nicht so in Hülle und Fülle da ist.
Du hast den Tisch erwähnt. Für mich ist der Tisch, der Esstisch, der Familientisch das wichtigste Möbelstück in einem Haushalt. Das ist quasi wie ist ein Symbol, es ist ein Anker, es ist ein Leuchtturm. Man trifft sich und ich finde, das sollte man auch bei uns nach wie vor. Man sollte zusammen am Tisch hocken.
Machen die, darum, oder?
Das machen wir, das machen wir. Schon fast christlich lustiger Zeit. Ich habe das Gefühl, wenn unsere italienischen Nachbarn oder kroatischen vorbeilaufen, man sieht bei uns immer rein, wenn man das so fast um 6 ist, Bünzli hat. Aber man schaut nicht gerade auf die Zeit. Das ist einfach dann unsere Essenszeit. Vor allem wir gehen früh ins Bett. Von dem her ist es gut, je früher man essen. Und eben, darum ist der Tisch, der Familientisch, so wichtig. Und man sollte wieder ein bisschen mehr schätzen. Wir haben einen alten, geilen Holztisch und ich liebe ihn so. Jede Kerbe, sogar wo ein bisschen abgesplittert ist oder mal mit dem Messer durchgeschnitten worden ist, das alles, das lebt, das ist so wunderschön. Wir haben den mal, gefunden auf so einem Marketplace online und zwar sagt der von einem chinesischen Handelsschiff das Holz daraus gemacht wurde.
Oh!
Ja, haben sie uns angegeben, aber wir haben es auch überprüft. Das stimmt auch.
Du hast ziemlich viele wertvolle Sachen.
Nein, bezahlbar ist er. Nein, sorry. Das ist, ja. Mein Wertvollste ist wahrscheinlich meine 1000-fränkige Martin-Gitarre. Und so, das ist eine billige
und
Gitarre.
Und deine, wo man noch nicht wüsste, wie viel wert sie hat, Basketballkarte.
Ich habe mich gestern gerade beim Training beim Basketballspieler mit einem unterhalten. Ich soll ihm mal ein Foto schicken, weil auch er hat. Und er hat, glaube ich, die viel wertvollere, weil er Rookie-Cards hat. Also, du merkst, ich mache mich langsam schlau.
Ja, unbedingt. Ja.
Also, Familientisch, wie sagt man dem auf Italienisch?
Tavolata. Der lange Tisch, wo sich die Leute darum treffen.
Ist so wichtig.
Und es passiert ja nicht nur Essen, es passiert ja auch Gespräche.
So wichtig, so schön.
Aber dann, die Hand herum wieder auch, halt, was mir jetzt weniger mundet, ist so brünte Sachen. Oder zum Kaffee gibt es natürlich den Grappa.
Ja.
Der wird dort in den Kaffee reingeschüttet. Und so.
Aber hilft das bei der Verdauung.
Es übertreibt niemand. Es ist zwar immer ein bisschen rot wie im Spiel, aber nie so, dass irgendwie bei jemandem würdest du merken, oh, da ist jetzt ein bisschen attached. Das ist alles so ein bisschen im Maß, es wird auch nicht geschlungen, es wird viel diskutiert und darum, auch siehst du das ab und zu noch in den alten Mafia-Filmen. In New York Mafia oder so, in diesen Italo-Quartieren, wie dort einfach dauernd gegessen wird. Kann wirklich etwas Nerviges haben, weil das so ein wichtiges Thema ist. Aber man merkt so ein bisschen den Teufel.
Aber dann leidest du auch ein bisschen darunter, wenn du den Vorsatz nimmst, abzunehmen fürs neue Jahr. Also wenn du jetzt Italien in so einer Grossfamilie lebst.
Also ich bin überhaupt nicht in Shape im Moment. Ich bin off-season, aber es waren nicht die 2 Wochen Italien, sondern die Zeit vorher.
Aber beim Möbelstück nachher verschiebt sich es dann aufs Sofa. Die Gefahr ist einfach die, dass dann, wenn du mal Feierabend und dass dann aber auch gestern nicht mehr los wirst. Nicht, dass man sich irgendwie schnellstmöglich los wird, aber irgendwann ist ja dann auch mal Feierabend. Oder? Irgendwann ist gut. Darum Sofa wichtig und der Sessel.
Dietrich.
Hey, Marco Odermatt. 26. Olympiasieger, zweifacher Weltmeister, zweifacher gesamter Weltcup-Sieger, aktuell auch der Dominator in 3 von 4 Disziplinen. Also seine Paradedisziplin der Riese, dann Abfahrt Super-G. Er geht mir ein bisschen auf die Nerven.
Zu erfolgreich.
Ja, das ist einfach zu gut. Er ist doch ein bisschen wie der Roger Federer. Einfach alles gewinnen. Die Konkurrenz hat nicht die Hauch einer Chance. Der Einzige, der Chance hatte, der Marco Schwarz, der Österreicher, der hat sich ans Kreuzband gerissen. Zuletzt. Und darum ist die Saison für ihn vorbei. Aber was sage ich da? Man reißt sich beim Skifahren, dann merkst du mal, wie hoch das Niveau ist oder wie fest die am Limit fahren. Man reißt sich dann nicht einfach nur das Kreuzband, sondern auch Meniskus ist kaputt, plus noch irgendwelche Knorpelschäden. Also der Konkurrent der ist weg, der wird wieder den Gesamtweltcup-Sieg holen, die grosse Kristallkugel. Und ich finde es ja einerseits schön, dass wir die Österreicher so abhängen. Oder? Frauen, Männer, also die Schweiz, Top-Nation wieder. So soll es sein. Aber er ist einfach jetzt zu perfekt. Er ist einfach zu gut.
Und es ist so ein bisschen die einzige Speerspitze, die wir haben. Oder? Hinten nachher ist nicht wahnsinnig viel.
Sind wir eigentlich müssen wir froh sein, ich weiss.
Ja, aber ich finde das eben auch noch ein bisschen beängstigend. Das ist so ein bisschen ein Klumpenrisiko. Ja. Marc Odermatt und dann kommt lange nicht mehr.
Wer springt? Wer ist schon, wenn wir schon mal für die Nachfolge schauen, für
26.
Aber zurück zu ihm als Person. Das Neujahrsfoto, hast du das gesehen von ihm? Mhm. Auf den sozialen Medien. Er ist so quasi nackt. Also nackt nicht. Er ist verdeckt mit seinen 3 roten Trikots, die du ja überkommst, wenn du der Disziplin führende bist. Ich finde das sehr angeberisch. Er liegt dann so auf dem Boden, als ob er irgendwie als Wasserleiche angeschwemmt worden ist am Strand mit dem Bauch am Boden. Und ich check das nicht. Und auf dem Insta-Account steht dann «Leading all standings and startings 2024 with 3 red bibs is fun. Happy New Year.» Ja, wir wissen jetzt ja jetzt, dass du gut bist. Aber weißt du,
das ist er selber? Oder ist er falsch beraten?
Aber dann ist er also wenn er selber wäre, abgehoben. Nee, also, weißt, ich wünsche einfach allen ein gutes Neues. Wir wissen jetzt, dass der Beste ist. Er ja, muss das Foto
ja aber durch diese Interviews...
Nein, ich finde ihn, schweizerisch charmant. Er ist immer fröhlich. Er ist nicht so eine Pissbirne. Er ist auch, wenn es mal nicht klappt, kritisch mit sich selber. Er ist einfach ein sensationeller Techniker. An diese Technik kommt momentan niemand an. Darum ist er so gut. Er ist gut. Dann weißt du, es ist wieder ein bisschen, du merkst, ich hate ein bisschen auf höherem Niveau, oder? Weil ich einfach ein bisschen brauche. Ich brauche einen. Ich brauche einen Boxsack.
Du bist einfach du hast einfach die Schweizer Mentalität aufgesogen, indem du sagst, es gibt eigentlich alle sind gleich. Und wer ein bisschen ausragt, dann muss man schon kritisch
sein. Aber er bleibt gleich schweizerisch bescheiden wie der Roger Federer. Und für mich ist dann aber gleich irgendwann einmal bringt es das fast zum Überlaufen und dann eben das Neujahrsfötterli. Wir kommen nachher, also weißt, in der NBA ist es noch schlimmer, wenn die Basketballer danken und nachher so müssen flexen, ihre Muskeln müssen zeigen. Ich finde das auch extrem übertrieben. Darum ist einer von meinen Lieblingsspielern, der Kawhi Leonard, spielt bei LA Clippers. Das ist eine Maschine. Ich liebe seine Emotionen. Er hat nämlich null Emotionen. Der lacht im Fall nie. Ist auch eher das Kind der Traurigkeit. Aber wenn er etwas Geiles gemacht hat, dann rennt er zurück und macht Defense. Oder? Okay. Und nicht feiert sich so ab. Das ist also bei den jüngeren Spielern, wo man so richtig auf die Nerven geht. Und gutes Neues übrigens auch Marco oder Matthias zu diesem Post. Schaut es bitte an auf seinem Instagram-Account. Ich freue mich immer noch mal, wer hat das Foto geschossen? Ist es die Freundin gewesen? Ist es die Mutter gewesen? Und ist es auf einer Leiter gewesen? Während ich da rede, ist es am Suchen. Oder wie bringt man das Foto an? Ist es eine Drohnenaufnahme? Oder in einem Chalet auf einem Kajütenbett oben runtergefotelt? Helfen mir, ich brauche eure Hilfe. Hast du es gefunden? Gib mal Marco ja, oder Marco Instagram. Und,
ja gut, das ist relativ viel.
Ja, also. Jetzt musst du glaube auf Happy New Year. Hier, du siehst, dann liegt der wirklich so am Boden, als ob er bewusstlos wäre.
Ah,
oder so.
Da.
Ja, genau. Ich sehe auch, von weitem sieht es ein bisschen aus wie ein hässlicher Weihnachtspulli.
Ja, und es gibt übrigens auch noch hässliche Weihnachtspulli. Dass der Autosponsor gut sichtbar ist. Das ist natürlich auch
genau. Hat er das Video dazu? Das. Ja, aber was meinst du? Mariah Carey, wie das Nummer 1 war. For Wham Last Christmas. Das ist du jedes Mal. Aber was meinst du, wer hat das Fötterchen gemacht? Eine Drohne? Oder ist einfach jemand über in der
Schule? Ist er eine Beziehung?
Ich habe das Gefühl. Aber hat er dann gesagt, Freunde, steh mal schnell auf eine Leiter. Hey, Freunde, machen jetzt mega cool Fotos auf dem Holzboden. Ich mache mich jetzt nackig, ich ziehe mich jetzt viele Blut aus und bekleide mich mit meinen führenden roten Trikots. Und du machst das Foto von dieser Leiter oben runter.
Ich muss sagen.
Und dann macht sie das 15 Mal und er ist nie zufrieden und sagt, nein, das 15. Foto, das ist super.
Ich verstehe, was in dir brodelt. Hat jetzt bei mir nicht das Gleiche ausgelöst, wenn ich das Bild sehe.
Aber er ist nichts im Vergleich zu der Person, wo man so richtig auf die Sache geht. Und jetzt hält ich fest, ich habe zwei Personen auf der der Liste. Die Alicia Lehmann.
Oh.
Für viele die blonde Instagram... Der Instagram-Star. Für die Kenner eigentlich eine Fußballerin. Eigentlich ja sogar eine Nazi-Spielerin. Nur habe ich sie nie gesehen, gut spielen. Und ich habe wirklich schon ein paar Spiele von der Frauen-Nazi geschaut. Aber Hauptsache, sie ist überall in den Medien. Und auch nur, weil so Männer sie so geil finden. Weil sie so blond, ich weiß nicht, ob blondierte Haare oder was auch immer, die Wimpern, die 5 Meter langen Wimpern sollten sein. Und traurig oberflächlich die Welt, dass sie nur so erfolgreich ist, weil so viele Männer auf sie geil sind. Nicht? Also ich habe das Gefühl, die würde, nennen sie, jetzt nicht so...
Aber ist sie nicht ein Symbol für Männer, die es attraktiv finden, aber auch Frauen, die es attraktiv finden? Verbinden sie dann nicht irgendwie die beiden Geschlechter?
Ich
finde darum sie auch sehr attraktiv. Ich finde jetzt das Wort geil finde ich fast ein bisschen...
attraktiv, würdest du sagen? Ich habe das Gefühl, sie spielt eben mit dieser Geilheit.
Absolut, aber das ist ja noch lange nicht die Einzige.
Aber mich nervt eben wiederum, dass sie mehr Leistung zeigen auf dem Platz.
Ja, das ist
auf ihrem Instagram-Account.
Aber wenn du mehr Stolz machst mit dem Instagram-Account.
Ja, ich weiß.
Aber sie ist ja.
Die Frage ist, würde ich es anders machen?
Die spielt ja auch bei der englischen Liga.
Ja,
oder?
Das eben auch noch. Ich glaube, weiß, irgendwie muss ich schon etwas können. Jedes Mal, wenn ich schaue, sehe ich sie nirgends. Also, auch wenn sie auf dem Feld steht, spielen kann Ramona Bachmann. Übrigens, sie hat Ex-Freundin. Ja, sie genau. Er hat ja früher einmal eine lesbische Beziehung gehabt. Und jetzt kommt sie ja. Liebes 20-Minuten-Team, ich werde euch, wenn ihr nochmal einen Artikel über sie bringt, wo genau das «I love you» von letzter Woche Alicia Lehmann feiert Liebes-Comeback bringt, dann lese ich euch wirklich nur noch «Mac im Kreuzworträtsel». Also, dann brauche ich euch wirklich nur noch «Mac im Kreuzworträtsel». Ich habe übrigens noch die Schlagzeile zusammengefasst oder auf now.ch noch schlimmer. Alicia Lehmann züngelt wieder mit ihrem Ex. Oder nein, mit ihrem Douglas Lewis, wie er heisst. Das ist ein Fußballer.
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da kannst du jetzt nicht mehr die verantwortlich machen. Das ist doch eine Geschichte, die die Leute interessiert.
Aber man kann auch sagen, ja, wieso thematisierst du das da nicht so? Dich interessiert es in dem Fall auch. Nein, mich nervt es wirklich. Nein, weil ich finde, es ist für mich kein Thema. Meinst du mein Instagram-Account, weil sie so viel Klicks hat, dass man
es auch liest? Tut es nicht auch gut. Ich verstehe doch dich, wie das brodelt. Und ich habe auch meine Vorbehalte gegenüber der Alicia Lehmann. Aber drauf auf der Frontseite hast du überall Krieg und Leid. Ja. Und dann blättert es ein bisschen weiter, dann kommt plötzlich die Alicia Lehmann, wo jetzt offenbar wieder auf ihren Ex-Freund steht und das Liebes-Comeback feiert. Ist doch irgendwo durch auch etwas harmlos.
Schau auf den Medienfuchs. Der Silberrücken von der Medienlandschaft, der Marc Jäcki hat recht, weil auf der Frontseite schau, ist die Todesliste von der Israel mit den Hamas-Führenden. Okay. Und links unten gibt es doch eben auch noch etwas, wo, okay, wo man mal noch den Kopf abschalten kann.
Weißt du, Sachen, die nicht wehtut. Und wenn Ali Chalemann plötzlich nicht mehr auf Instagram ist, tut es auch niemandem weh.
Die 24-Jährige postet zum Jahreswechsel mehrere Fotos von einer Silvester. ich tue sie weg.
Du hast übrigens noch eine Empfehlung des Hauses, gell?
Empfehlung des Hauses.
Mein Schwiegervater hat Sky-Abo, Sky Sport und Sky Show. Und dann kann man einfach von uns zu Hause aus via Passwort auch mit konsumieren.
Also bis jetzt. Sky das erfahren hat, dass sie doch mal schauen müssen mit den Passwörtern.
Ich habe darum auch schon Jack-Doku geschaut, den Tony Hawk. Doku, die ich auch empfehlen kann, aber Empfehlung des Hauses, also von mir. Winning Time, nicht Winning Team, Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Also es ist die LA Lakers in den 80er Jahren, wo sie 1979, 1980 gekauft werden.
Wir reden vom Basketball.
Ja, excuse, die, vom Basketball gekauft werden, vom Jerry Buss, vom Dr. Buss. Der hat irgendwie Geld gemacht, als wirklich Doktor, irgendwie Raketenforscher gewesen und nachher mit Immobilien Millionär geworden ist. Und der hat dann für irgendwie, glaub, 60, 70 Millionen die Lakers gekauft. Also, er hat dann, die haben zu viel Cash und hat das Cash nicht mehr so viel gehabt. Und es ist nicht ein Doku, es ist wie eine Verfilmung. Also, Schauspieler spielen diese Charaktere. Und ja, die richtigen Spieler und Involvierten, die sind nicht so zufrieden ab dieser Serie. Ja,
also es ist ja schon nichts.
Es ist natürlich überspitzt. Ungeschön. Es ist viel Drama, es ist viel Sex, es ist viel Drugs. Und der kauft das Team, ist so ein Playboy und revolutioniert ein bisschen das Basketball. Dazumal wirklich, glaube ich, eher ein bisschen unten durch die NBA gewesen. Und er hat dafür gesorgt, dass die Showtime-Ära anfängt. Mit dem Draft von Magic Johnson. Oder wie es der Name schon sagt, Irving Magic Johnson. Und das hier, der hat auch alles genommen, was nicht bei drei auf den Bäumen oben war. Also, der und eben der Dr. Buss sind so ein bisschen die Hauptcharaktere. Und die dreht sich's. Und der Magic kommt eigentlich, also seine Mutter ist extrem religiös, hat schon Mühe gehabt, dass man ihm den Spitznamen Magic gibt, weil Magie ist ja irgendwie etwas vom Teufel und so weiter. Aber hey, der Magic, der hat's recht bunt getrieben. Und es ist so eine gute Serie, zwei Staffeln. Nach zwei Staffeln ist sie mir überraschenderweise abgesetzt worden. Ich bin jetzt in der zweiten Staffel und habe noch vier Folgen vor mir. Und ich bin süchtig, weil ich bin ein NBA-Kind. Ich bin erst in den 90er Jahren dazugekommen zu meinen Miami Heats, wo der Pat Riley Coach war. Und der Pat Riley spielt eben da auch mit. Der war auch mal ein Lakers und hat dort dann irgendwie das Coaching übernommen. Und Kareem Abdul-Jabbar wird thematisiert mit seinem mit seinem Islam, mit seinem Black Power, während der Magic Jones einfach immer noch ein bisschen umblödeln ist, umsmilen. Dann der Jerry West, der richtig, wie sagen wir, Leute, die immer am Ausrasten sind. Nebst Dani Wüthrich?
Wutbürger
oder so.
Choleriker,
danke. Ja, genau. Larry Bird, der grosse Gegner von den Boston Celtics, wo dargestellt wird am Anfang wie ein Arschloch, aber sehr faszinierend ist und eben auch mega eine Ikone vom Basketball aus den 80er Jahren. Ist ja auch Meister geworden. Boston Lakers, die grosse Rivalität gewesen. Hey, wenn ihr auch so ein bisschen Basketball-Fans seid, saugt das ein. Es ist so ein HBO, läuft auf Sky, Pat Riley. Und der Dr. Buss, der Besitzer, hat dafür gesorgt, weil er ja das Geld verloren hat und gemerkt hat, hey, brauche ich Geld. Wenn die Lakers nicht Meister werden, dann ist er pleite. Er hat dafür gesorgt, dass man dann die Lakers Girls einführt. Das ist eben Show, ein bisschen Hollywood, ein bisschen Playboy. Und weißt du, wer das erste Lakers Girl war und quasi Choreografin anführen? Paula Abdul. Gehört mir bei Radio 1, ja, straight up. Das ist das erste Lakers Girl. Und es ist so lustig. Die ganze Musik, die dort gezeigt wird, mit Anfangs 80er Jahre, dann eben hat man auch dafür gesorgt, dass Stars eingeladen werden von Hollywood und dort die erste Reihe bekommen. Der grösste Lakers-Fan ist ja der Jack Nicholson. Also eben viel Drama, viel Hollywood, viel Sex, Drugs, übertriebene Dialoge, aber ich glaube eben auch mit einer grossen Portion Wahrheit. Und man sieht im Hintergrund, wie man versucht, eine Mannschaft zu führen oder zu wirtschaften, wie man Spieler austauscht, verkauft, kauft. Dann bietet man Magic Johnson einen 25-Jahres-Vertrag an, was es noch nie gegeben hat, für 25 Millionen, was es auch noch nie gegeben hat. Dann kommen natürlich andere Spieler und sind eifersüchtig. Also mega interessant. Und es zeigt einfach, dass es nicht immer ganz einfach war, so Stars auch zu coachen. Also ich bin begeistert von Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty.
Wo es geht auf dem
Streaming-Portal
Sky. Ja. Und Sky bitte, wenn ihr das gehört, für den Werbespot einen Gratis-Account für Svütrichs. Also gut, gehen wir das schauen. Wir sehen uns, wir hören uns.
Ja, sorry, wir hören uns nächste Woche wieder. Der Dr. J muss ich auch noch erwähnen. Der Julius Erving, der auch gezeigt wird, der ja auch noch dort mitgespielt hat in den 80ern mit seinem legendären, wie sagen wir dem, Baseline-Scoop. Also, nebst dem Kareem im Skyhook. Also eben, wir sind da voll in den 80er Jahren.
Jacki und Wüthrich. Die Morgenshow für alle, die nicht gerne früh aufstehen.